D-Radio Wissen. Update.
Echtes Forum. Jogos Olympicos maravillosos. Na cidade maravillosa.
Es waren wundervolle Spiele in einer wundervollen Stadt. Mit diesen Worten hat IOC-Präsident Thomas Bach Olympia 2016 in Rio beendet. Der Radio-Wissen-Korrespondent Holger Dahl sieht das nicht ganz so.
Das waren meine vierten Olympischen Spiele und es waren sicher die problematischsten.
Die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Das olympische Feuer ist gelöscht und die Bilanz der Spiele in Rio ist gemischt. Kritik gab es an der Sicherheitslage in Rio und wegen logistischer Probleme. Transportschwierigkeiten, lange Wartezeiten, Hygienemängel. Das sind die Schlagworte. Die Probleme sieht auch unser Olympia-Korrespondent Dirk Walsdorf. Er warnt aber vor unfairen Vergleichen.
Es muss eigentlich ein bisschen besser sein bei Olympischen Spielen. Gemein war nur für die Leute in Rio, dass sie dauernd mit London verglichen wurden. Mhm. Und London vor 4 Jahren, das waren perfekte Spiele. Frag mal in Athen, da war das auch nicht alles so doll. Das tut mir immer ein bisschen leid, wenn Leute Rio mit London vergleichen. Das ist auch, glaube ich, unfair. Da gibt es dann einfach ein paar strukturelle Defizite.
Brasilien steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Viele Brasilianer waren wütend, weil sie fanden, dass für Olympia, anders als für zum Beispiel Bildung, Gesundheit und Wohnungsbau, viel zu viel Geld ausgegeben wurde. Und weil Olympia in den Favelas, zum Beispiel bei Barbesitzer Paulo Figueira, nicht angekommen ist.
Wir hier hatten nicht viel von den Spielen. Sie hatten die Touristen ja gewarnt, hierher zu kommen. Einige von uns haben ein wenig investiert, aber alles umsonst. Es kam ja kaum jemand zu uns.
Rios Bürgermeister Eduardo Paes hat dagegen während der Spiele immer wieder betont, dass Rio durch Olympia gewinnt, auch langfristig, weil zum Beispiel viele Straßen, U-Bahnen und Hotels ausgebaut wurden. David Bartelt von der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio ist da eher skeptisch.
Die Verbesserungen basierten nicht auf einer Planung oder einer Analyse dessen, wo ist wirklich der Bedarf gemessen an der Bevölkerungsmehrheit, sondern das Ziel dieser Verbesserung war ja, die Sportstätten mit den Hotels und den Flughäfen zu verbinden. Insofern für das viele Geld, was da eingesetzt wurde, hätte man verkehrstechnisch noch einiges mehr rausholen können und sogar müssen, denn der Bedarf hier ist nach wie vor riesig in dieser 13-Millionen-Metropole.
Und was die Sicherheit angeht, während Olympia waren in Rio 88.000 Polizisten im Einsatz, mehr als doppelt so viele wie vor 4 Jahren in London. Experten befürchten allerdings, dass sich nach den Spielen die Sicherheitslage nicht langfristig verbessert, sondern eher noch verschlechtert, einfach weil der Bundesstaat Rio de Janeiro so gut wie pleite ist. Apropos Geldmangel. In Rio stehen jetzt die Paralympics an. Die Spiele für Spitzensportler mit Behinderung starten in 2,5 Wochen. Allerdings herrscht akute Finanznot. Unter anderem, weil Geld für Olympia ausgegeben wurde, das eigentlich für die Paralympics bestimmt war. Der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, Philip Craven, drückt das so aus.
In der 56-jährigen Geschichte der Paralympischen Spiele standen wir noch nie solchen Umständen gegenüber.
Nach viel hin und her haben die brasilianische Regierung und die Stadt Rio de Janeiro aber immerhin doch noch Geld beigesteuert. Deutschland schickt 148 Sportler zu den Paralympics. Bei Olympia in Rio holten die deutschen Athleten insgesamt 42 Medaillen und landeten im Medaillenspiegel auf Platz 5. Es sind zwar weniger Medaillen geworden als in London vor 4 Jahren, aber dafür mehr goldene. DOSB-Präsident Alfons Hörmann zieht grundsätzlich ein positives Fazit.
Dadurch, dass die Spielsportarten und die Mannschaften sehr erfolgreich waren, kehren ca. 150 Medaillensieger nach Deutschland zurück. Bedeutet, dass jeder dritte Athlet, der im Olympiateam hierher nach Rio gereist ist, mit einer Medaille heimkommt. Ich kann mich nicht erinnern, dass Vergleichbares in der Vergangenheit der Fall war.
Allerdings schränkt Hörmann ein, über das schlechte Abschneiden im Schwimmen, in der Leichtathletik, im Fechten und im Triathlon müsse man mit den Verbänden unbedingt reden. In Deutschland wird jetzt darüber diskutiert, wie Spitzensport in Zukunft gefördert werden soll. Bis jetzt war nur klar, dass es eine Reform geben wird. Das Konzept dazu soll bis Ende des Jahres stehen. Jetzt ist ein Papier vom Bundesinnenministerium bekannt geworden, in dem steht, dass für das Personal im Leistungssport, also zum Beispiel für Trainer, 75% der bisherigen Mittel sicher sind. Bisher war aber immer die Rede davon, dass mehr Geld als sonst nötig ist. Einige Sportfunktionäre haben das Papier deshalb kritisiert. Der Präsident des Deutschen Judo-Bundes, Peter Frese, bemängelte, dass das Papier gerade jetzt auftaucht und damit die Olympiastimmung kaputt mache.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz gehen die Meinungen zu den Spielen auseinander. Martin Söchting twittert trocken: Für das wenige, was ich von Rio 2016 mitbekommen habe, hätte man es auch in einer Dorfturnhalle abhalten können. Ähnlich sieht das Fischchronik. Endlich sind die Spiele beendet. Absolut keine Stimmung und ein leider unfaires Publikum. Mehr ist nicht zu sagen. Thomas Hilscher war dagegen begeistert. Als Zuschauer fand ich das alles in allem sehr gelungene Olympische Spiele. Danke, Rio. Thomas Praus wird bei Twitter ein bisschen emotional. Ich bin echt ein bisschen wehmütig, dass Rio vorbei ist. Die letzten Tage habe ich schon viel geschaut und das war schön. Auch die Debatte über Sportförderung und die Zahl der Medaillen sorgen für Diskussionen. Michael Thom meint bei Facebook: Die Sportförderung reicht sowieso hinten und vorne nicht aus. Wichtiger wäre ein breiteres Medieninteresse nach den Spielen, damit sich auch Sponsoren gewinnen lassen. Mal nicht zwei Wochen von Trainerhänden in Hosen berichten und mal sehen, was die Randsportarten machen. Yannis von Dionysos schreibt: Mir ist es egal, ob der weltbeste Schwimmer aus Hangzhou oder Wanne-Eickel kommt und die Pharmaforschung irgendwie daran beteiligt ist. Die Förderung kann man herunterfahren. Und Jolta van Borotschew empfiehlt: Wem die Medaillen nicht genügen, der möge sich doch bitte selbst für Olympia qualifizieren und es besser machen.
Was sonst noch wichtig war?
Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag läuft seit heute zum ersten Mal ein Prozess wegen der Zerstörung von Welterbestätten. Ein Mitglied der malischen Islamistengruppe Ansar-Dine soll unter anderem dafür verantwortlich sein, dass in Timbuktu in Mali Grabstätten und ein Teil einer Moschee zerstört worden sind. Der Angeklagte hat sich zum Prozessauftakt schuldig bekannt.
Dies war der letzte Fehler, den ich in meinem Leben begangen habe. Betrachtet mich bitte als Sohn, der vom rechten Weg abgekommen ist. Ich hoffe, dass die Menschen in Timbuktu mir vergeben und meine Entschuldigung akzeptieren werden.
Die malische Islamistengruppe Ansar-Dine ist mit Al-Qaida verbündet. Die Gruppe hatte vor 4 Jahren den Norden von Mali eingenommen. Die Denkmäler zerstörten sie, weil das Anbeten von Symbolen ihrer Ansicht nach eine Sünde ist. Die Staatsanwaltschaft will beantragen, dass der Angeklagte 9 bis 11 Jahre in Haft muss. Die Bevölkerung in Deutschland sollte sich Vorräte zulegen, zur Sicherheit, für den Krisenfall. Diese Empfehlung steht im sogenannten Konzept zivile Verteidigung, das die Bundesregierung übermorgen im Kabinett beraten will. Von der Opposition kommt Kritik. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte, man solle die Menschen nicht mit immer neuen Vorschlägen wie Hamsterkäufen verunsichern. Die Bundesregierung hat den Vorwurf der Panikmache zurückgewiesen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums hat erklärt, das Konzept sei zuletzt vor 20 Jahren aktualisiert worden und müsse deshalb überarbeitet werden. Das sei langfristig geplant gewesen. Mehr zu dem Thema auch gleich in der Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen. Gina-Lisa Lohfink ist wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt worden. Die 29-Jährige hatte 2 Männer beschuldigt, sie im Sommer 2012 vergewaltigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft glaubte ihr nicht und klagte stattdessen Lohfink selbst an. Ihr Anwalt will in Berufung gehen. Der Fall hatte eine Debatte ausgelöst über das Sexualstrafrecht. Es ist im Juni verschärft worden.
Was noch wichtig wird.
Wie geht es nach dem Brexit weiter mit der EU? Darüber spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade mit Italiens Regierungschef Matteo Renzi und dem französischen Präsidenten François Hollande auf der Insel Ventotene bei Neapel. Hauptthemen sind Migration, Sicherheit und Wirtschaft. Dass es Änderungen geben muss, darüber sind sich alle drei einig. Denn Merkel sagt:
Ein erfolgreiches Europa, das ist ein Europa, das seine Verträge und seine Versprechen einhält. Das ist uns in der Vergangenheit wirklich nicht immer gelungen.
Aber was sich ändern soll, darüber gibt es noch Diskussionsbedarf. Italiens Ministerpräsident Renzi meint, Europa braucht grundsätzliche Reformen. Merkel und Hollande wollen dagegen keine grundsätzlichen Änderungen, sondern eher konkrete, praktische Lösungen. Merkel trifft sich diese Woche auch noch mit anderen Regierungschefs, um den EU-Gipfel in Bratislava Mitte September vorzubereiten. Dort soll über die Zukunft der EU ohne Großbritannien beraten werden.
Und sonst in der Welt?
Jeder dritte US-Amerikaner hält Wahlbetrug für ein großes Problem. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Telefonumfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Gallup gemacht hat. Konkret geht es um die Sorge, dass die Stimmen von Menschen gezählt werden könnten, die gar nicht wahlberechtigt sind. Diese Angst treibt vor allem republikanische Wähler um, nämlich 52%, im Vergleich zu 26% der demokratischen Wähler. Die Gesetze zur Überprüfung der Identität von Wählern sind in den mittleren und südlichen Staaten der USA besonders streng. Dort wohnen auch die meisten Befürworter solcher Gesetze. De facto ist Wahlbetrug in den USA aber kein besonders großes Problem. Vor 2 Jahren hat eine Studie ergeben, dass bei unterschiedlichsten Wahlen zwischen 2000 und 2014 insgesamt nur 31 Fälle von Wahlbetrug passiert sind.
Mobbing und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, das sind Probleme, mit denen australische Polizistinnen und Polizisten überdurchschnittlich oft zu kämpfen haben. Eine interne Studie der australischen Polizei hat ergeben, dass in den letzten 5 Jahren 46% der weiblichen und 20% der männlichen Angestellten Opfer ungewollter sexueller Annäherungen am Arbeitsplatz geworden sind. Das sind mehr als doppelt so viele Vorfälle wie im australienweiten Durchschnitt. Mobbing kommt unter australischen Polizisten der Studie zufolge noch häufiger vor. Demnach sind 62% aller männlichen und 66% aller weiblichen Kollegen schon einmal auf der Arbeit gemobbt worden. Offenbar trauen sich aber viele australische Polizistinnen und Polizisten nicht, solche Vorfälle zu melden, aus Angst um ihre Karriere. Der australische Polizeichef nannte die Zustände inakzeptabel und hat strafrechtliche Verfolgungen angekündigt. Wer in China mit dem Auto oder dem Motorrad gegen die Verkehrsgesetze verstößt, muss mit teils drastischen Maßnahmen von Seiten der Polizei rechnen. Wie die Zeitung Beijing Times berichtet, riskiert zum Beispiel jemand, der auf der Insel Hainan über eine rote Ampel fährt, dass bald die Polizei samt Fernsehteam im Wohnzimmer der Familie steht. Nicht nur der Verkehrssünder, auch der Rest der Familie müssen dann vor laufender Kamera Verkehrsregeln auswendig lernen.
Wissensnachrichten.
Wir gucken uns in den Wissensnachrichten heute die Bereiche Wohnen und Arbeiten an. Viele Azubis fangen in Deutschland ab dem 1. September ihre Ausbildung an und die große Frage ist, wie lange bleiben sie? Im letzten Jahr hat ein Viertel der Azubis seine Ausbildung frühzeitig abgebrochen und bei mir im Studio ist Anne Präger aus den Wissensnachrichten. Anne, warum das?
Da kommen viele Faktoren zusammen. Also Soziologen von der Uni Göttingen haben sich dieses Problem genauer angesehen und dafür auf die Erfahrung von externen Ausbildungsberatern zurückgegriffen, was da eigentlich schiefläuft in einer Ausbildung bzw. in einem Betrieb. Und die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Auszubildenden oft aus Frust abbrechen. Also zum Beispiel, weil sie im Betrieb keinen richtigen Ansprechpartner für sich haben oder zu wenig Anleitung und Feedback bekommen.
Und was kann man machen, damit weniger Leute ihre Ausbildung abbrechen?
Die Bundesagentur für Arbeit fragt sich das natürlich auch und die testet seit einem Jahr ein neues Programm unter dem Namen Assistierte Ausbildung. Das ist gedacht vor allem für Azubis, die aus sozial benachteiligten Kreisen kommen oder die Lernschwierigkeiten haben, also die dann zum Beispiel auch in der Berufsschule Probleme haben. Die kriegen dann 3-mal pro Woche Nachhilfe von Betreuern aus einem Berufsbildungswerk. Und man muss wissen, die Abbruchquote ist bei Jugendlichen besonders hoch, die keinen Abschluss haben oder nur die Hauptschule geschafft haben. Und da ist vermutlich Hilfe beim Lernen eine gute Sache.
Jetzt hast du aber gerade gesagt, das Hauptproblem für viele unglückliche Azubis ist Frust im Betrieb selbst.
Ja, dabei helfen die Betreuer dann auch. Die halten also den Kontakt zwischen den Leuten in der Ausbildung, dem Betrieb und der Familie.
Es hört sich alles sinnvoll an. Wie erfolgreich ist das Projekt Assistierte Ausbildung? Brechen da tatsächlich weniger Azubis ab?
Das wäre sehr spannend zu wissen, aber dazu hat die Bundesagentur für Arbeit leider nach dem ersten Jahr, wo es das läuft, noch keine Zahlen zu. Aber sie vergrößern das Projekt. Im ersten Jahr haben 4.800 Jugendliche teilgenommen und ab dem neuen Lehrjahr, jetzt im September, sind bundesweit rund 7.300 Plätze vorhanden.
Wenn es ganz schlecht läuft, wird aus Frust in der Ausbildung Frust im Berufsleben und das ist wiederum schlecht für die Gesundheit.
Das sagen Soziologen von der Ohio State University und sie raten, wer mit 20 oder 30 unglücklich im Job ist, der sollte sich nicht zu spät nach einem neuen umsehen. Denn mit Anfang 40 werden aus der Unzufriedenheit nämlich womöglich dann irgendwann gesundheitliche Probleme, vor allem psychische. Menschen, die anfangs ihrer Karriere unglücklich sind mit der Arbeit, die klagen später öfter über Depressionen oder Schlafstörungen. Und wer dauerhaft unzufrieden ist, der klagte dann auch öfter über Rückenschmerzen und Erkältung. Und für diese Studie wurden etwa 6.000 Amerikaner jahrzehntelang immer wieder befragt. Klingt alles nicht so toll, aber die Forscher haben auch eine gute Nachricht, denn sie haben festgestellt, wer beim Berufseinstieg sehr unglücklich war, danach aber die Kurve gekriegt hat, der war nachher trotzdem auch gesünder.
Bei Studenten ist es so, die haben nicht nur Herausforderungen mit dem Studium, sondern es geht da auch darum, eine Wohnung zu finden. In vielen deutschen Unistädten platzt der Wohnungsmarkt aus allen Nähten. Da könnte vielleicht Abhilfe geschaffen werden.
Nämlich mit einem Wohnheim im Würfelprinzip. Das haben Architekten der TU Darmstadt gemeinsam mit einem Fertighausbauer entwickelt. Das Konzept heißt Cubity. Und wie die Technology Review schreibt, geht es dabei darum, dass man 12 Studenten in einem Würfel unterbringt. Der ist 16 mal 16 Meter Grundfläche und 6 Meter hoch. Und das Haus ist vom Prinzip her eine große WG mit einem großen Gemeinschaftsbereich inklusive Küche. Und die privaten Zimmer, die haben dann die Form von kleinen Würfeln, von denen dann immer so zwei aufeinander stehen. Und diese Würfelzimmer sind nur rund 7 Quadratmeter groß, was aber durch spezielle Einbaumöbel dann bestmöglich genutzt werden soll. Auch ein kleines Bad ist schon drin. Und dieses Konzept soll jetzt in Frankfurt 3 Jahre auf Praxis getestet werden.
Wetter. Der Regen lässt allmählich nach. Die Nacht wird mit 10 bis maximal 18 Grad recht frisch, aber weitgehend trocken und teilweise sogar klar. Morgen gibt es nur im Norden und Nordosten noch ein paar Wolken. Im Südwesten und Westen scheint die Sonne fast den ganzen Tag bei 22 bis 28, im Südwesten sogar bis zu 30 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.